Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Andrea. Hallo, stell dich mal vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Hallo zusammen. Ich bin Andrea Cavallaro. Ich bin zur Fotografie gekommen. Das ist schon einige Jahre her. Ich habe als Kind die alte Revue meines Vaters aus dem Schrank geklaut und damit halt angefangen. Mit meinem Taschengeld die erste Fotorolle gekauft und da eingelegt. Und ab da hat es mich so ein bisschen gepackt, hatte ich ja immer dabei. Und ein Schlüsselerlebnis war, ich habe, ohne es zu wissen, meine erste Serie oder Editorial in dem Dorf meiner Eltern geshootet. Und das ist dann veröffentlicht worden. Es gab Ausstellungen dazu. Da kam ich eher so wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Aber das hat natürlich extrem gepusht. Dass ich im Museum war, dass ich im Konsulat in Frankfurt war, wow, und so weiter. Und dann bin ich so dabei geblieben. Das ist so ein bisschen dann eingeschlafen in den letzten Jahren, als ich dann meinem Beruf nachging. Da habe ich mir so ein bisschen Richtung Produktfotografie gemacht und dadurch, dass ich als Creative Director halt tätig bin, mehr so die Fotos halt organisiert, geplant und dirigiert, eigentlich nicht geshootet. Und das, was du jetzt kennst, also die Fashion-Fotografie, wo ich jetzt sozusagen gelandet bin, das ist durch meine Frau vor 2-3 Jahren passiert, weil die nebenberuflich anfing, Mode zu machen, Hutmode, Modistin. Mhm. Das ist sehr intensiv und sie mich dann halt gefragt hat, ob ich ihre erste Kollektion shoote. Und so rutschte ich dann plötzlich halt in die Fashion-Fotografie rein. Sehr cool. Und da sind wir jetzt.
Sehr cool. Ist für dich irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen, dass du sagst, du kennst quasi auch die andere Seite aus Kundensicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin studierter Designer und habe tagtäglich halt mit der anderen Seite zu tun. Ich habe mit Markenkampagnen, Produktbildern, Commercials zu tun. Viel in dem Bereich, selten Fashion, mehr B2B-Sachen. Aber ich muss ständig natürlich Bilder beurteilen darauf, welche Aussage sie haben, welche Wirkung sie nach außen tragen. Und das schult natürlich das Auge immens. Und wenn ich dann natürlich dann hinter der Kamera stehe, ist das für mich natürlich relevant. Ne? Mhm. Bisschen natürlich halt bei der Bildauswahl, bei der Auswahl oder bei der Erstellung des Konzepts, was man vorher macht, was viele Kollegen weniger machen. Ja. Ich bereite mich da sehr drauf vor. Ich mache wirklich einen Plan, ein Moodboard, definiere Location, definiere Outfits, Styling und Co. und suche mir mein Schäfchen zusammen, mhm, und habe dann wirklich einen Plan und shoote. Deswegen shoote ich auch gar nicht so viel. Aber wenn ich shoote, dann ist das recht aufwendig. Da ist der Shooting-Tag, glaube ich, der kleinste Aufwand vom, okay, ganzen Projekt.
Wie würdest du dir die anderen Dinge, oder was ist bei dir neben dem Shooting-Tag vorher und nachher, was ist da alles so dabei?
Das fängt meistens mit einer Idee an, mhm, die ich entwickle. Das kann eine rein formale Idee sein, wie zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt ein Color Blocking, oder es kann ein inhaltliches Konzept sein, das ich halt verfolgen will. Und dann suche ich natürlich nach Bildern, Motiven, die es schon auf dieser Welt gibt, der mittlerweile alles erreichbar. Mhm. Stellen wir das zusammen, schaue, okay, mit welchem Typ von Model würde ich gerne arbeiten, welches Styling ich mache, das mache ich mit meiner Frau zusammen. Mhm. Dann entwickeln wir entweder über Thriftware oder mittlerweile über einige Connections zu Modedesignern oder Leihhäusern, die halt natürlich auch Couture-Ware leihen. Mhm. Wir sind dann, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Wiese und Co. Und dann halt natürlich ganz wichtig die Location. Wenn man alles zusammen hat, dann packe ich das Ganze in so ein wirklichen Moodboard. Das ist ein 10-20-seitiges PDF. Cool. Und damit gehe ich dann halt hausieren. Da frage ich halt die Models an oder halt die Modelagentur, ob sie mir ein Model zur Verfügung stellt. Die haben ja meistens häufig auch eine Gruppe von New Faces, mhm, die talentiert sind, aber noch nicht so großes Portfolio haben. Und wenn ich alles zusammen habe, Termin und das Wetter stimmt, dann ja, dann geht's los, ne? Und dann gibt's Shooting, ein sehr stressiger, aber sehr, sehr auch sehr aufregender Tag. Das macht natürlich Spaß, wenn dann alles zusammenkommt und aus diesem Vorhaben und den Vorstellungen wirklich konkrete Bilder werden, die natürlich immer von dem Plan abweichen, aber das
Ist
ist
klar,
okay.
ja.
Und dann halt was ganz Eigenes entsteht und dann freut man sich drüber und dann geht es in die Nachbearbeitung, die Publikation und dann ist die immer durch. Ne?
Ist cool. So am Set, also direkt am Set, am Shooting-Tag, wenn du schon vorher so eine sehr, sehr eindeutige Richtung hast, wo es hingehen soll, wie schaffst du das, dass du das dann am Set entsprechend umsetzt? Dass
Naja,
quasi auch
zwei
alle, die
Dinge.
beteiligt sind, diese Idee quasi mittragen können.
Also alle haben natürlich im Vorfeld das Portfolio bekommen, das Briefing. Aber in einigen Fällen drucke ich natürlich nochmal aus und pinne es an die Wand. Also ein Styropor, Brett wird dann gepinnt, wirklich ausgedruckt, damit die Leute immer wieder gucken können, kontrollieren, weil natürlich jeder in sein Schema wieder verfällt.
Ja,
Das
voll.
heißt, das Model verfällt in ihre Standardposen, die Visagistin in ihren Standardstyle. Und da muss man sie natürlich immer darauf ausrichten, sagen, nee, du, pass auf, ich brauche das eher in dieser Richtung, aber auch für mich selbst natürlich, ne? Damit ich das abgleichen kann. Aber natürlich, es ist nicht die gleiche Location, es sind nicht die gleichen Models, bin ich der gleiche Fotograf. Das heißt, es wird keine Kopie. Das soll es auch gar nicht, sondern so eine klare Richtung geben, damit man natürlich auch nicht seinen Standard fährt, sondern etwas Neues entwickelt. Und dann entsteht halt viel Neues. Und dann der zweite Teil ist natürlich, sich den Freiraum nehmen, mit der Situation zu arbeiten. Die Lichtverhältnisse sind andere, Locations sind andere und Co. Das heißt, man muss wirklich damit arbeiten. Ich gehe dann auch wirklich erstmal mit dem Model rum, stelle sie hier hin, mal dahin, teste dies und jenes aus. Das kann auch wirklich mal eine halbe Stunde dauern, wo ich auch mal gar keine die Kamera in der Hand habe. Und einfach nur guck, wo könnte was denn entstehen. Und so entstehen halt Motive, dass man wirklich auch mit der Location arbeitet, das Model brieft natürlich, bevor man startet. Was will ich, was erwarte ich von ihr, was für eine Art von Attitude, von Style, von Posing will ich haben, will ich sehen. Und ja, so entwickelt sich. Man muss ein bisschen eingrufen, ein bisschen auch bisschen socializen, ein bisschen natürlich nett und lieb sein, alle in gute Stimmung kommen.
Ja.
Das gehört als Fotograf dazu, also nicht wortkarg werden. Und wenn alle gut drauf sind und dann entsteht ein Rhythmus, ein Tempo, wo wir shooten und das macht wirklich Spaß. Und ich mag es draußen zu shooten, urban. Das ist so mein Lieblingsfeld. Also je metropolischer, umso besser. Ich kann mit Wald und Wiese wenig anfangen. Und connecte das entsprechend auch gern mit Reisen. Wenn ich ins Ausland reise, organisiere und plane ich mir dort halt ein Shooting oder mehrere, auch mit meiner Frau, die auch seit ein paar Jahren modelt. Das ist halt eine schöne Kombi.
Das
Und
hilft,
dann
ja.
entstehen natürlich, ja, das hilft. Besonders jetzt hilft das.
Ja, jetzt
Ich
sowieso.
habe ja, ich hab ein kleines Fotostudio. Und da können wir mal runtergehen, ein paar neue Sachen ausprobieren in der Zeit, in der man sich ja mit niemandem treffen darf.
Cool. Wie geht's dann weiter, wenn du quasi den ganzen Tag durchfotografiert hast, wie wahnsinnig, sage ich mal, oder deine Ideen irgendwie umsetzen willst? Wie schaut's dann aus?
Also dann brauche ich erstmal eine Pause. Ich kann mir die Bilder nicht danach sofort anschauen, sondern die Bilder werden natürlich auf die Platte geladen und dann werden die halt begutachtet und gehe, ja, wie eigentlich glaube ich fast jeder Fotograf, gehe ich einmal durch. Mir ist es wichtig, als allererstes den ersten Eindruck, den ich von dem Bild habe, flasht er mich oder nicht. Danach sortiere ich aus. Irrelevant, ob die Sachen scharf sind, unscharf sind, zu dunkel, zu hell oder was auch immer. Wenn das Motiv nicht flasht, kann es technisch so perfekt wie möglich sein, wird aussortiert. Und dann geht man mehr ins Detail, ne? Und dann sucht man natürlich dann aus, dass man so einen gewissen Variantenreichtum hat, weil häufig, wenn ich nur sowas shoote, dann nicht nur halt für Instagram als Einzelfotos, sondern schaue, dass es halt irgendwo in einem kleinen Magazin publiziert wird, dass man eine kleine Strecke hat. Und dafür braucht es natürlich eine gewisse Serie, wo ich jetzt nicht sechsmal ein Porträt hintereinander habe. Ne?
Genau, ich wollte gerade
Genau.
sagen, was ist für dich so diese, was macht eine Serie für dich aus?
Eine Serie ergibt, ja, ich glaube, das ist natürlich für jeden anders. Für mich ist es so, ich suche so ein bisschen immer nach den Motiven, die zwar gestellt sind, aber aussehen, als wäre es ein Moment, ein bisschen eine Momentaufnahme. Wie als würdest du kurz zur Seite sehen und eine atemberaubende Frau sehen, die einfach nur da steht, aber einfach so, wie sie steht, perfekt aussieht. Das heißt, nicht übertriebene Posen, nicht so viel mit der Kamera arbeiten. Und wenn es mir dann gelingt, eine Serie zu schaffen, wo man sie in verschiedenen Situationen findet und nicht immer in der gleichen, wo auch mal ein Bodyshot dabei ist, also eine Hand, ein Bein, ein Arm oder
Ja,
irgendwas,
voll.
oder man nimmt doch mal vielleicht einfach nur mal eine Street Location, wo sie weg ist. Wenn man das unten drunter mischt und dann halt sagt, okay, man sieht es von Distanz, man sieht mal die Location dann von nahen, dann ein Bodyshot und dann nochmal raus. Da ergibt sich im Kopf so eine klitzekleine Story, als würde man an ihr vorbeigehen oder sich umschauen und sie wäre nochmal weg oder
Ist
sowas.
das sowas, was du gezielt machst, oder ist das was bei dir von selbst kommt? Diese nicht immer das Gesicht drauf haben, einfach einmal vielleicht die Location ohne Model drauf haben. Ich merke bei mir, ich muss mich für sowas immer total zwingen, dass ich das hinkriege. Das ist unglaublich.
Ja, ich hatte das Glück, ich habe bei zwei, drei sehr, sehr guten Leuten über die Schultern schauen dürfen, die das hauptberuflich machen, und die mir das halt gezeigt haben, und das waren für mich so Aha-Erlebnisse, sodass ich beim Shooten wirklich immer darauf achte, dass ich nicht an ein und derselben Stelle festklebe. Wenn ich relativ schnell merke, jetzt hast du 10-mal aus dieser Ecke geshootet, und das Model macht jetzt auch 10-mal das Gleiche,
Ja.
weg davon, einfach mal weg, und zwäng dich mal in eine andere Ecke, geh mal die Treppe rauf, guck mal. Trau dich, Fehlentscheidungen zu treffen. Also zu sagen, ich gehe jetzt rauf, oben ist auf eine Treppe, schub von oben runter und denke mir, nee, scheiße. Ist aber okay, dann gehst du runter oder du stellst das Model irgendwo anders hin. Und dann arbeitest mit dir oder du guckst, achtest mal auf die Füße, achtest mal auf, wo die Hände sind. Und entdeckst halt, ein bisschen andere Szenen. Ich
Ja, und ich glaube auch, das mit der
schon.
Fehlentscheidung ist, glaube ich, auch wirklich ganz entscheidend wichtig, dass einfach nicht zwangsläufig jedes Foto ein Keeper sein muss. Vielleicht auch einmal eine, unter Anführungszeichen, Serie, wo man eben oben auf der Stiege steht, vielleicht einmal für die Tonne ist. Aber rein dadurch, glaube ich, kriegt man einfach seinen Kopf frei, dass man einfach wiederum andere Dinge ausprobiert.
Genau, weil man rutscht natürlich als Fotograf sehr gerne in den Safe-Mode. Ne? Man hat
Voll.
so seine Standards und dann. Klar, dass man die auch am Anfang abfeuert, ne? Da wird man sich auch eingroovt. Alles gut, aber wenn das Porträt im Kasten ist, dann ist das im Kasten, ne? Und dann
Ganz genau.
arbeite. Ich schmeiß mich zum Beispiel auch gern hin. Ich stelle Frauen, besonders im Fashion-Bereich, immer etwas sehr heroisch dar. Und das bedeutet auch, dass man sie gern von unten nach oben fotografiert. Bei Porträt, bei lieblich romantisch fotografiert man ja gerne von oben nach unten. Ich mache das eher etwas hoch, also von unten nach oben fotografiert. Das Model ist so in der Bewegung oder schaut zur Seite raus, über die Schultern. Irgendwas dergleichen. Und da gibt es das nur so meine Saves, ne? Und dann aber hinzugehen und sagen, weißt du was? Stelle ich mal einfach stoisch irgendwie direkt hier neben die Litfaßsäule. Mal sehen, was dann passiert. Oder ich arbeite mit zwei Models zusammen, was das natürlich viel schwieriger macht. In seinem Stand, also du kannst da nicht in deinem Standard bleiben, das funktioniert nicht. Und so weiter. Also, aber das macht halt Spaß. Danach ist man total durch, also total brei im Kopf. Besonders wenn du halt ein Eddie Scheu shootest, dann hast du gleich 3, 4, 5, 6, 7, 8 Outfits. Fürs Haft bist du bei 7, 8 Outfits zum Beispiel. Und das heißt, du musst auch dann noch zusätzlich auf die Uhr schauen. Nach einer halben Stunde, Stunde, wenn du sagst, du hast jetzt 6 Outfits, du shootest 6 Stunden, musst du nach einer Dreiviertelstunde aufhören mit dem einen Outfit, dem Model umziehen. Und die Zeit zum
Make-up
Make-up
machen, ja,
Refresh
voll.
geben. Und dann hast du wieder eine Dreiviertelstunde. Also musst du auch noch das Tempo noch einbehalten. Und so weiter. Ja, also deswegen danach so ein Kopf.
Nein, definitiv, ja.
Aber es macht tierisch Spaß, ja.
Ist cool. Und dann eben nach Hause auf dem Computer und dort, wo,
Aussortieren.
mit welcher Software arbeitest du? Lightroom oder Capture One?
Capture One und dann Photoshop. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe das große Luxus, meine Frau, die ist ja auch Creative Director.
Ah, cool.
Und ja, wir haben uns im Studium kennengelernt. Und sie retuschiert sehr, sehr gerne und hat sich sehr intensiv mit Retusche auseinandergesetzt. Also mit diesen ganzen Dodge and Burns und so weiter. Also sie macht keine Frequenztrennung, sondern sie macht das wirklich sehr detailliert und
Wirklich auf
sehr, sehr
dem,
gut.
auf der eigenen, auf der einzelnen Pore, ja, cool.
Genau, auf wirklich auf der Ebene. und hat da eine Engelsgeduld und übernimmt meine Retusche. Und das ist natürlich sehr luxuriös, hier eine Retuscheurin im Haus zu haben, weil ich muss sagen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und dass sie mir die Sachen da retuschiert, ist natürlich grandios.
Ja, das.
Deswegen mache ich jetzt weniger, aber wenn, Catcher One und Photoshop.
Cool.
Und wenn ich dazu komme, über Capture One, wenn es Indoor ist, versuche ich zu tätern. Klappt mehr oder weniger, um ehrlich zu sein, weil ich das nicht über Kabel mache, sondern über Funk, Wi-Fi und die Verbindung ist miserabel.
Ja,
Aber
aktuell noch schwierig, sagen wir mal so.
ja,
Weil jetzt,
daher.
wenn du gesagt hättest, du wärst am Kabel, dann hättest du gleich gefragt, okay, aber wie kannst du dann quasi flexibel sein? Aber wenn du sagst über Funk, dann ist natürlich was anderes.
Genau. Und die Kombi ist irgendwie sehr störend. Da muss man mal schauen, was die nächste Zeit bringt.
Ja, voll, voll. Das ist cool.
Ja.
Ja, und was machst du jetzt neben dem, wenn du jetzt quasi nicht fotografierst? So Art Direction, wie spielt das jetzt zusammen oder spielt das gar nicht zusammen?
Ah, doch, das spielt zusammen weniger häufig, als ich möchte. Aber natürlich spielt, dass ich das Ganze aus mehreren Blickwinkeln betrachten kann, eine ganz große Rolle. Ich habe ja auch, ich organisiere in meinem Hauptberuf hier natürlich auch Kampagnen und Shootings, mehr im Commercial-Bereich für Produkte, also nicht Produktfotografie, sondern halt Commercials, wo das Produkt mit People zum Beispiel inszenieren, Fotografie und Video, um für halt kleine Spots oder dergleichen zu machen. Das ist Teil meiner Aufgabe und da kommt natürlich zugute, dass ich halt das halt natürlich an Fotografie kann und umgekehrt auch. Aktuell mache ich auch viel, zusammen auch mit Ralf, den du ja letztens interviewt hast,
Genau.
im VR-Bereich. Und das erweitert für mich meinen Blickwinkel, zu sagen, wie sieht Bildinszenierung im Raum aus? Was kann man da machen? Wie sieht da eine neue Orientierung aus? Da muss man nicht nur auf technischer Ebene schauen, wie das funktioniert, also welche Hardware man nimmt, sondern natürlich auch aus Fotografen- und Ästhetensicht gucken. Weil Beispiel ein 360-Grad-Foto hat nicht mehr diesen Fokus, wie ein Bild es hat. Du framest ja nicht mehr. Du arbeitest nicht mehr mit Tiefenschärfe, zum Beispiel. Also muss man eine andere Form von Ästhetik schaffen, durch eine Komposition beispielsweise. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist ja auch, wenn du jetzt, also wenn du jetzt VR hast, wo halt der Betrachter dann auch drinnen steht und selbst entscheiden kann,
Wohin
in
er
einem
schaut, ja.
Rechteck, also in einem Bild, dann kann man halt sagen, okay, das ist so ungefähr die Blickführung, hell, dunkel, was auch immer, bla bla bla. Aber ab dem Moment, wo man sich quasi selbst bewegen kann, wird es wahrscheinlich spannend. Was sind da so Anhaltspunkte, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt den Blick dorthin lenken, was macht man da so?
Angefangen natürlich technisch ist natürlich, welche Ausrichtung diese Sphäre, diese Bildsphäre hat. Also was siehst du als erstes, wo schaust du als erstes hin? Und dann kannst du beispielsweise natürlich über die Farbigkeit arbeiten, indem du halt natürlich nimmst einen entsättigten Raum und das, was relevant ist, wird halt in den Fokus gesetzt durch Farbe oder durch einen Lichtspot beispielsweise, dass man aufsetzen kann in diese Richtung. Also damit führst und leitest du natürlich auch den Betrachter. Und halt durch Reduktion von anderen Gegenständen. Man muss halt natürlich viel gucken,
Ist
also
das was,
viel zusammenbauen.
wo man jetzt irgendwie noch am Anfang, unter Anführungszeichen am Anfang, aber irgendwie noch eher wahrscheinlich ein wenig mehr drauf drückt, damit das auch wirklich eindeutig ist, du sollst hier hinschauen, wo man sich dann, keine Ahnung, in 10 Jahren so denkt, oh Gott, das haben wir damals gemacht. Oder ist das schon so, dass man schon relativ die klassischen fotografischen Regeln anwendet, aber jetzt eher im Raum denkt?
ja und nein. Also ich versuche natürlich ein paar klassische Regeln der Fotografie anzuwenden, weil sie der Regeln der menschlichen Wahrnehmung entsprechen. Ganz klar, ne? Da gibt es natürlich immer Regeln. Der Mensch reagiert auf Gesichter schneller als auf Gegenstände und oder auf Bilder schneller als auf Texte. Das sind Dinge, die der Wahrnehmungspsychologie entsprechen. Das heißt, stelle ich einen Menschen in einen Raum, sorge ich automatisch dafür, dass die Aufmerksamkeit in diese Richtung geht. Aber natürlich gibt es nicht diese klassisch gelernten Regeln, die wir aus der aus 100 Jahre Fotografie halt kennen, wie zum Beispiel, wie setze ich den goldenen Schnitt im VR ein? Also, das ist mal eine andere Frage, interessante Frage. Das heißt, man macht natürlich Fehler oder haut drauf, und man darf nicht vergessen. Wir haben zwar gelernt, wie Fotografie ist, aber der Betrachter hat ja auch gelernt, wie er Fotografie sich anschaut, wie er sich Bilder anschaut. Das hat er noch im VR noch nicht. Das merkt man an solchen Dingen wie zum Beispiel, wenn man ein 360-Grad-Video macht, das hat YouTube festgestellt, gucken, lass mich lügen, 95% der Leute nicht über die Schultern. Der hintere Bereich ist irrelevant. Also es reicht 180 Grad, was nach vorne ist. Es ist auch schlecht, den Betrachter ständig dazu zwingen, sich umzuschauen. Wenn er das Gefühl hat, hinter ihm passiert ständig etwas anderes, dann wird er hektisch. Also fängt man doch wieder den Fokus innerhalb eines kleinen Bereichs zu spielen und den Rest mehr ihm das Gefühl zu geben, man sei mitten in der Szene. Aber ansonsten würde nichts passieren. Es gibt einen Punkt, auf den er sich konzentrieren kann. Ja, also statt ein Wimmelbild macht man, ja, wo man überall rumguckt, macht man halt eine fokussierte Szene. Ja, und blendet alles andere aus ins Dunkle. Da könnte zum Beispiel Renaissance-Fotografie oder Klassizismus ein spannendes Thema sein, weil die natürlich sehr viel abgedunkelt haben und durch eine Lichtquelle etwas in den Fokus setzen. Würde man sich also in solchem Raum bewegen, würde man zwar merken, dass zwar links und rechts alles Mögliche dann dasteht, ein Schemel oder eine Tür oder dergleichen, aber die Inszenierung findet direkt vor einem statt.
Genau
Und
vorne,
das
ja.
kann natürlich beruhigen. Das sind natürlich so für mich jetzt gerade sehr spannende Felder, um meinen Bereich so ein bisschen zu verbinden und zu erweitern.
Ja, das denke ich mir. Und das Spannende ist ja gerade in dieser Kreativszene oder in dem Kreativbereich, wo man sich reinbegibt, was jeder irgendwie anders angeht, die einzelnen Genres, nenne ich es mal, befruchten sich ja wiederum gegenseitig. Man kann ja irgendwie immer von überall, ob das jetzt Typografie ist, die man irgendwo einbaut, oder Fotogedanken, die man jetzt ins Bewegtbild reingibt, man profitiert ja irgendwo immer rundherum, und das ist ja eigentlich unglaublich spannend.
Total. Also die Vermischung von Altem und Neuem und Technologie und
Sowieso,
Ästhetik
ja.
und Wissen und Experimentieren ist gerade so spannend. Ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Zeit, das alles auszuprobieren oder
Oh ja.
hinterherzukommen. Das ist total toll. Man merkt es auch, dass zum Beispiel jetzt so die Klassiker der Kunstgeschichte gerade so ein bisschen im Virtuality neu aufgelegt werden. Wen es interessiert, der kann mal gern so eine Virtual Reality Tour durch ein Bild von Van Gogh oder Dali machen. Und plötzlich ist er mittendrin in diesem Gemälde. Total spannend. Ist wunderschön anzuschauen. Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Eine total tolle Erfahrung. Und das von Bildern, die 100 Jahre alt sind.
Cool. Ist das auch so, dass du da jetzt quasi selbst Hand anlegst und diese Szenen baust, oder bist du jetzt eher so der, gerade jetzt bei VR, der sagt, okay, das und das stelle ich mir vor, wie könnte man das umsetzen, und ich brauche so wie Ralf?
Ich brauche auf jeden Fall jemanden wie Ralf für solche Szenen. Wir machen das gemeinschaftlich. Ich habe natürlich in einigen Bereichen absolut meine Wissensgrenzen. Wo es bei mir aufhört, fängt es beim Ralf halt an, was halt den 3D-Part anbetrifft, auch viel im technischen VR. Meine Stärken liegen halt mehr in der Ästhetik, Kreation. Ich habe zwar ein sehr gutes technisches Verständnis, weil ich auch einen Entwickler-Background habe. Früher viel auch gecodet, das war so mein Standbein, ist aber so ein bisschen weggefallen. Ist auch nicht mehr das, was mich so ganz interessiert, aber natürlich in dem Themenbereich nicht irrelevant.
Keinen Fall.
Aber natürlich wird man in diesen Bereichen schnell so komplex, dass sehr viel Knowledge zusammenkommt, die man selber gar nicht abdecken kann, beziehungsweise viel zu lange dauern, bis man das irgendwie auf die Kette gekriegt hat. Das heißt, mit Leuten wie Ralf zusammenzuarbeiten, es macht das Ganze immens spannend, weil dann eine Dynamik entsteht, die so, wenn man das alleine macht, gar nicht
Voll.
sein könnte.
Ist das was, wenn du jetzt sagst, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich überlege gerade so an meine Studenten, wo du sagen würdest, du die Jungen von heute, oder die Kreativen der Zukunft, nennen wir es so, sollen möglichst breit aufgestellt sein oder halt von überall was verstehen, damit sie dann in der Umsetzung auch verstehen, was dahinter steckt, wenn man sagt, ich brauche da jetzt keine Ahnung, XY, dann mach mir das schnell. Dass man einfach versteht, so grundsätzlich überall, jetzt auch über den Tellerrand, also ob es jetzt Programmierung ist oder meinetwegen Handskizzen oder was auch immer, dass man so den großen Überblick hat, dass der so was bringt.
Ja, es gibt ja weniger in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ausschaut, aber auf internationaler Bühne entsteht gerade ein neues Berufsbild, der sich Creative Technologist nennt. Der genau das ist, das ist eigentlich letztens ein Kreativer, jemand, der aus dem Kommunikationsdesignwesen kommt, also gestalterischen Wesen, aber mit einem hohen technologischen Anteil ist, ein Hybridmensch, wenn du so willst. Das Buzzword ist halt Creative Technologists, die dafür geeignet sind, VR-Geschichten zu machen, aber auch zum Beispiel Smart Home Produkte zu entwickeln und zu schauen, wie es da auf die User führen, die User Journey.
Ja, voll.
Also wie benutzt man das? Wie macht man das einfacher für den User? Der Anteil an wirklich Gestaltung ist immer etwas kleiner für diese Menschen. Aber das sind genau diese Hybridmenschen. Ich bezweifle, dass die in einer Materie wirklich tief drin sind. Genauso wenig wie meine Wenigkeit. Also ich kann hier keine VR-Brille auseinanderbauen, wieder zusammenbauen. Habe ich keine Ahnung von. Aber die muss es geben, genauso wie es den reinen Entwickler geben muss, der dann in der tiefen Matrix verschwindet und dann irgendwie hochkomplexen Kram programmiert. Aber damit er weiß, was er programmieren muss, muss es jemanden geben, der die Idee hat und der ihn auch versteht, der auch
Ja,
weiß, ob
voll.
das umsetzbar ist oder nicht. Weil in der Werbebranche ist ein klassisches Problem, dass der Kreative sich ja Luftschlösser ausdenkt, die dann in der Umsetzung nicht mehr ansatzweise, ich meine, du wirst es auch kennen, ne?
Meine,
Weder in
umsetzbar
Time noch in
prinzipiell ja, aber ich meine, da ist dann immer so der Faktor Zeit und das ja wiederum Geld und dann ist wieder aus dem riesen Luftschloss irgendwie so ein kleiner Karton, was auch immer.
Richtig. Und ich finde, da gibt es halt Ansätze mittlerweile, dieses Schema, was wir seit Jahren in der Branche spielen, aufbricht, was ich gut finde, ne? Statt diesen riesen Schloss zu entwickeln, und meinen jetzt im Vorfeld alles minutiös zu konzipieren, detailliert zu bepreisen, und dann festzustellen, nee, das ist doch nicht. Geht mal anders ran, ne? Lean UX ist ja bestimmt ja auch ein Begriff. Und es spielt aber alles so ein bisschen in die Rolle. Also du siehst, da verbinden sich Zahnräder so langsam miteinander, weil auch Unternehmen verstanden haben, dass
Schon
diese
langsam,
Dinge
ja.
keine One-Shots sind. Also ich kann nicht sagen, ich hätte gerne jetzt die geniale Idee und in 6 Monaten ist die fertig und dann ist die perfekt, sondern wir denken in Iterationen, in Releases, in einem Langzeitprojekt, was Teil des Unternehmensbildes ist
Ja,
und uns weiterentwickelt.
gerade am Anfang, wenn sich, egal wo das ist, wenn sich die eine Partei vorstellt, so und so soll es ausschauen und der andere sagt, okay, machen wir, dass man eigentlich erst im Prozess das Ganze erst erkennt, was jetzt welche Auswirkungen hätte und dann ist es einfach am besten, wenn die Prozesse so aufgestellt sind, dass man auch, also relativ früh im Prozess natürlich auch noch entsprechend nachjustieren kann. Also der ganze agile Ansatz, der da dahinter steckt, der macht schon wirklich Sinn, gerade wenn es jetzt eben in die Richtung Luftschlösser geht, wo man wirklich einiges umsetzen muss.
Genau. Und besonders, wenn man Neuland
Dann sowieso, ja.
betritt. Wenn ich jetzt irgendwie die 400. Webseite baue, dann sind alle Parameter bekannt. Dann kann ich das im Vorfeld alles planen und auch dann eins zu eins so realisieren, wie geplant. Aber wenn ich jetzt in Innovationstechnologie denke, wo ich sage, die Entwicklungszeitraum sind schon 2 Jahre und ich weiß nicht mal, was technologisch in 2 Jahren ist, sodass muss ich einen ganz anderen Weg fahren. Und der da heißt, ich habe eine große Vision und arbeite mich in Schleifen dahin. Und sage, das ist das, was ich jetzt als am wichtigsten brauche und löse das und optimiere das. Und dann schnappe ich mir das nächste und löse dies und jenes. Das beendet aber auch die Frage, wann sind wir fertig oder wie viel kostet es. Aber das geht nur dann, wenn das Unternehmen auch sieht, dass es nicht so ein Werbe-One-Shot ist, sondern ein etwas, was das Unternehmen langfristig begleitet und Teil des Unternehmensbildes darstellt,
Genau.
dieses Projekt. Und dann hat es auch seine Wertigkeit und dann funktioniert das.
Absolut, und dann wird es auch von allen Ebenen im Unternehmen auch getragen und mit nach vorne getrieben.
Genau. Und dann spielt natürlich dann sowas wie, was du fragtest, ob es dann, ob die nächste Generation so technisch und kreativ ist, da spielen solche Dinge halt mit einer Rolle, ne? Ästhetik ist ein ganz relevanter Aspekt in der Akzeptanz des Produktes, also Software oder was auch immer du erstellst, da, abgesehen von der Technik, aber auch die UX, ne? Das sind so die drei Standbeine, die übrigens extrem alt sind, die Prinzipien. Und da spielen natürlich diese Sachen halt extrem eine Rolle mit Wahrnehmung und Co.
Voll. Voll. Cool. Ich wollte jetzt erst gerade was fragen, es ist mir entfallen. Ah, genau. Ist das was, wo
Ah,
du,
okay.
na, schon eingefallen, wo du sagst, du, wenn man es jetzt wiederum zurückzieht auf das, was Fotografie ist, wo du auch sagen würdest, dieser iterative, dieser Ausprobierprozess ist was, was jeder Fotograf und jede Fotografin quasi auch also wirklich in sich drinnen tragen soll und leben soll. Nicht dieses, das ist mein Stil und so arbeite ich, sondern dieses, ich probiere Sachen aus, ich mache eigene Projekte, ich lerne daraus, ich verwerfe Dinge, wie wir es schon zuerst bei einem Projekt gesprochen haben, aber das vielleicht auch groß gesehen. Oder jede
Nun, das muss,
Profession vielleicht sogar.
naja, das muss ja jeder Fotograf für sich selber entscheiden. Ich möchte jetzt dem anderen Fotografen nicht sagen, welche Ziele er verfolgen muss, ne? Es gibt ja den einen, der schon einen sehr guten Stil per se fährt und dabei bleibt und dadurch auch vielleicht bekannt geworden ist. Dem will ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt seinen, auf Gedeih und Verderb seinen Stil brechen soll. Ich persönlich bin halt der Ansicht, dass man, oder mir macht es nur deswegen Spaß, wenn ich mich jedes Mal ein Stück weit vorwärts bewege, verbessere, verändere. Deswegen shoote ich eigentlich nicht zweimal das Gleiche, wenn ich das kann. Deswegen ist für mich das schon natürlich immer ein Prozess, ne, entwickeln, gucken, was weitergeht und feststellen, neue Impulse, wenn ich anfange, nicht mehr weiterzukommen, wo bekomme ich neue Impulse, mit wem kann ich mich austauschen, um da ein Stück besser zu werden. Ein guter Bekannter, Fotograf aus Rom, er wurde mal gefragt, was sein bestes Bild wäre. Und seine Antwort fand ich sehr, sehr treffend. Er sagte immer das Nächste.
Wow.
Und das fand ich einen sehr, sehr guten Spruch. Und das habe ich mir halt dann irgendwann zu Herzen genommen. So, okay, nächstes Mal besser. So.
Cool.
Aber ob das jetzt dann immer so klappt, weiß ich nicht.
Ja, das wahrscheinlich nicht, aber
Ein
ich
bisschen
sage,
Spaß muss man dran
wenn man
haben.
rein diese Richtung denkt und so eingestellt ist, ist wahrscheinlich wirklich cool. Wenn man sich einfach permanent weiterentwickeln probiert und einfach immer, wahrscheinlich auch immer zwangsläufig einen kleinen Schritt aus seiner Komfortzone raus muss und dadurch einfach dazulernt ohne Ende.
Das finde ich, also für mich ist das zumindest sehr wichtig, um da so ein bisschen weiterzukommen. Ich muss auch zugeben, ich bin bei meinen Sachen immer sehr kritisch und häufig sehr unzufrieden. Mir fällt auch im Nachhinein immer ein, was ich hätte besser machen können. Und nehme das dann halt das nächste Mal vor. Ist Teil des Wesens, glaube ich.
Ja, wobei, ich sage auch immer, wenn man quasi auf seine Fotos zurückschaut, die man so meistens am Ende vom Jahr, so man macht so diese, okay, was war in diesem Jahr alles los? Und wenn man dann sagt, okay, das, was ich am Anfang vom Jahr fotografiert habe, so, ah, das passt schon, das ist schon toll, dann aus meiner Sicht hat man was falsch gemacht, weil dann hat man quasi sich nicht weiterentwickelt.
Kann sein, ja. Also wenn man den Wunsch hegt, weiterzukommen, dann sollte man natürlich auch gucken, dass man da so ein bisschen kritisch auf die eigenen Bilder schaut, um zu überlegen, warum habe ich das jetzt so geshootet? Oder warum ist das jetzt wieder so geworden und was machen vielleicht andere anders oder besser? Was man da vielleicht mal abgucken könnte oder adaptieren könnte.
Von wo
Genau.
holst du dir da Inspiration?
Unterschiedlich. Eine gute Quelle sind, finde ich, die Hands von Pinterest. Aber GoSee ist eine sehr gute Ecke, Seite, wenn dir das was sagt. Und ich versuche ab und zu auch wirklich mal Workshops mitzumachen, Masterclasses von Fotografen, die hauptberuflich in der Branche arbeiten. Da habe ich einen ganz guten Kontakt zu jemandem, die das professionell organisiert. In Rom macht er diese Shootings und lädt halt internationale Fotografen halt ein, die halt also regelmäßig in der Vogue und in Harper's Bazaar sind. und die natürlich dann halt schulen. Und da merkt man schon, ne? Da kommt es nicht aufs Fotografieren an, da wird einem auch nicht die Kamera erklärt, dann geht es nur um Betrachtung der Dinge und Umgang mit dem Prozess. Und ich komme dann zurück, habe vielleicht, keine Ahnung, 30 Minuten insgesamt fotografieren können mit den Models. Aber man ist dann so inspiriert und hat so neue Impulse bekommen und merke, dass einfach mit der Zeit dann das arbeitet in einem und irgendwann fängt man an, das umzusetzen, irgendwann verändern sich die eigenen Bilder und wenn dann die eigene Frau sagt, das hast du aber vorher nicht gekonnt. Und dann ist es dann schon irgendwie so ein kleiner Ritterschlag. Ne?
Cool. Cool. Also Weiterbildung auch in deinem Leben zwangsläufig immer da, oder?
Immer ständig. Also durch so viel wie möglich. Und wichtig ist halt, sich mit den Leuten zu umgeben, die auch den gleichen Impuls in sich tragen. Ganz wichtig. Also rausgehen und Leute suchen. Weil man im eigenen Kämmerlein sich eine eigene Blase schafft,
Voll.
automatisch und unumgänglich, die es durchzubrechen gilt, weil man veraltet sonst ganz schnell.
Ja, eindeutig. Eindeutig. Was machst du, wenn du irgendwo, also jetzt, wie wichtig ist für dich Inspiration jetzt von anderen Gebieten? Also keine Ahnung, sei es jetzt Musik, sei es jetzt Lesen, sei es jetzt rausgehen im Wald oder so.
Von anderen Quellen. Ja, ich bin ja auch kein Mensch, der so gerne in Kategorien denkt, sondern das gerne durchmischt. Auf jeden Fall. Wo ich auch sagen könnte, ich fände es auch mal spannend, irgendwie ein physikalisches Pendel oder sowas mit einzunehmen. Also für mich ist jede Inspirationsquelle gut. Ich sitze auch manchmal im Kino oder mal im Theater und sehe eine Theaterkulisse und denke mir, geile Lichtlocation. Die muss ich unbedingt nachbauen oder sowas. Ich war letztens in Stomp und war echt nur eine Viertelstunde davon geflasht, wie die Lichtsettings gemacht haben, aus dem Theaterbereich heraus. Das fand ich super. Oder man sitzt halt im Kino und schaut sich an, keine Ahnung, ich bin letztens in einem Film gewesen, weil den meine Frau unbedingt sehen wollte. Ich fand den so mega langweilig. Ich saß da, habe mich echt 2,5 Stunden nur gelangweilt. Aber ich fand, das Lichtsetting war großartig. Die Kulisse war super. Die kleinen Details, dass sie immer so ein bisschen Smoke gemacht haben. Das war, ja, dann habe ich mich dann sozusagen damit beschäftigt, auseinandergesetzt. Kameraführung und so. Das ist so das. Also, es gibt viel zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, de facto ist es eigentlich so, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und auch ein wenig links und rechts schaut, überall gibt es Möglichkeiten zum Inspirieren, zum Schauen, wie es andere gemacht haben, das wiederum irgendwie aufnehmen oder aufnehmen probieren, weil oft kann man es eh nur probieren, dass man irgendwo hinkommt. Und die Welt ist bunt und voller Inspiration, voll. Das ist
Ja,
cool.
definitiv. Und das Schöne ist halt, die ist wirklich auch mittlerweile durch die vielen Plattformen, nicht nur das Internet, durch die Plattformen, die da sind, auch sehr gut erreichbar. Der Nachteil ist natürlich, dass man sich natürlich immer mit den Besten auf der Welt misst. Also ich weiß noch, wo ich die ersten Sachen, wo ich Fotografie gelernt habe, da bin ich in die Bibliothek gegangen, in Ludwigshafen, und habe mir da Bücher geholt, die so Richtung Markt und Technik ein Foto gezeigt haben und den ISO-Wert daneben geschrieben haben. Und das war so der Gral und
Ich
gesagt habe,
weiß, was ich
okay, das
machen
war
muss.
großartig. Ja, genau. Und das Buch war damals schon 10 Jahre alt und die Fotos waren dann nur in Schwarz-Weiß drin. Nicht, weil sie in Schwarz-Weiß fotografiert wurden, sondern weil der Druck damals halt nicht ein Color war. Und mittlerweile brauchst du halt nur halt Grossier aufmachen und hast die, das kann frustrierend sein, ne? Aber wenn man direkt die weltbesten Fotografen sieht, und die werden natürlich immer an erster Stelle gepusht, ne? Die sind immer ganz oben. Und da denkst du dir, ach, scheiße, naja, so weit bist du jetzt dann vielleicht doch nicht.
Nö.
Und das hat einen frustrierenden Charakter, aber auch einen inspirierenden.
Ja, voll. Ist cool. Wie wichtig ist für dich persönlich jetzt Instagram oder Social Media im Allgemeinen?
Social Media, also ich finde Social Media recht anstrengend. Ich freue mich natürlich über Feedback und dass die Leute ein Bild liken, wenn ich es hochlade. Aber ich habe festgestellt, dass es sehr viel Aufwand bedeutet, einen gewissen Fame, wie es so schön heißt, in den Social Media Kanälen zu bedeuten. Das ist es mir nicht wert, um ehrlich zu sein. Zumal ich auch festgestellt habe, dass im Social Media Stream die Bilder ankommen, die für mich eher gewöhnlicher sind, die mehr der
Eindeutig.
Norm entsprechen.
Eindeutig, ja.
Norm heißt ja die große Masse. Also wenn ich viele, viele Likes haben will, dann muss ich etwas machen, was der großen Masse entspricht. Und das ist wieder das, was der Norm ist. Und damit sind es normale Bilder. Also das ist irgendwie verkehrte Logik, aber du
Ja,
weißt, was ich meine. Das, was
eindeutig.
ich festgestellt habe, wenn ich edgy werde, artificial, geometrisch oder irgendwas in der Richtung, können viel weniger Leute damit was anfangen. Ich bekomme weniger Likes. Würde ich mich jetzt also danach ausrichten oder hätte ich daran meinen Schwerpunkt, würde es nicht dementsprechend, was ich gerne tue. Und dementsprechend ist für mich Social Media nicht die richtige Plattform. Da sind es eher, wenn ich Fashion mache, die Magazine, oder wenn ich Richtung VR oder sowas halt gehe, ja, da muss man gucken, was dann so an Plattformen entstehen. Da gibt es ja mittlerweile die ein oder andere Journal, Mixed oder Co. Aber da bin ich gerade mit reifen Projekten dran, die noch nicht fertig sind, aber wenn, versuchen wir die natürlich irgendwie im PR-Bereich zu publizieren.
Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Input auch für alle da draußen. Dieses, obwohl du extremst wahrscheinlich drinnen steckst in dieser Kreativbranche, dass du auch wirklich für dich sagst, für dich persönlich funktioniert es weniger, sage ich mal so, oder macht es weniger Sinn, weil die Algorithmen, die dahinter stecken, eigentlich gegen dich spielen. Wenn man jetzt rein auf diese virtuelle Währung Likes oder Reichweite oder Follower quasi drauf aufsetzt.
Für mich zumindest,
Genau.
ne? Muss nicht allgemeingültig sein, ne? Aber ja, für mich spielen sie, also ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich darüber. Aber ja, die Bilder, die mir am besten gefallen, wo ich das Gefühl habe, dass da was Besonderes drin steckt, sind selten diejenigen, die auch besonders hoch in den Like-Zahlen sind. Zumal natürlich jetzt auch Facebook die Algorithmen so weit geändert hat, dass die organische Reichweite sehr runtergefahren wurde. Das haben ja viele mitgekriegt, viele Influencer und Vlogger und so weiter haben darunter sehr gelitten. Das heißt, zu sagen, ich nur indem ich poste, komme ich auf ein hohes Level und viele Follower. Die Zeiten sind vorbei. Da muss man heutzutage schon sehr, sehr viel Energie rein investieren, um diese Reichweite organisch zu schaffen. Und ja, das ist es mir ehrlich gesagt nicht so wert, weil ich auch jetzt da keinen großen Nutzen daraus ziehe. Und auch keine Bestätigung, weil ich glaube, für mich ist es so, ich bin selber mein größter Kritiker. Und wenn ich halbwegs zufrieden bin, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Cool.
Also dann brauche ich wenig Bestätigung von außen.
Cool. Cool. Wenn die Leute jetzt sehen wollen, was du fotografierst oder sonst du machst, weil du fotografierst ja nicht nur, wo sollen sie am besten hinschauen?
Fürs Fotografieren habe ich eine Seite, die nennt sich Photography. andreacavallaro.com. Da habe ich so ein bisschen komprimiert. Gut, dass du es jetzt erwähnst. Ich muss das dann aktualisieren.
Du hast
Direkt
eh noch
nach
ein wenig
unserem
Zeit.
Cast. Da müssen noch ein paar neue Sachen sein. Das ist das. Und falls man so ein paar meiner Arbeiten als Kreativer sehen will, von Projekten, geht man einfach auf cd.andreacavallaro.com.
Genau, warum CD?
Für Creative Director.
Genau, muss man
Ich
vielleicht
versuche das
dazu
so ein
sagen.
bisschen zu splitten, genau. Also CD für Creative, nicht für Compact Disc,
Genau,
sondern für
ich bin
Creative
nämlich übrigens
Director.
auch, genau, CD-Brenner oder so.
Ja. Okay.
Creative Director,
Dann,
genau.
ja. Genau,
Cool.
dann weißt du. Und ja, ansonsten einfach sich umschauen.
Cool.
Instagram-Kanal habe ich auch. Da poste ich ab und zu gerne natürlich. Da findet mich auch unter Fotografie. Andrea Cavallaro.
Werde ich dann verlinken, natürlich.
Das ist lieb. Dann schicke ich dir gleich die Links dazu.
Cool.
Konnte ich dir damit so einen kleinen Einblick geben, was
Absolut.
ich so tue und
Absolut. Und
vorhabe?
ich sage eben auch ganz, ganz spannend zu hören, dieses breite oder dieser breite Zugang von verschiedensten Gebieten, der sich gegenseitig einfach befruchtet und damit wiederum gesamt sich einfach nach vorne propellt. Also sich nach vorne spinnt. Das wollte ich sagen, ist was, was man, glaube ich, echt heutzutage, wenn man die Persönlichkeit ist, die das auch unterstützt, wirklich, wirklich etwas ganz Wichtiges ist. Ist cool.
Es ist zumindest für mich ein guter Weg.
Genau. Cool. Andrea, freut mich. Quasi jetzt die hochoffizielle Verabschiedung. Danke für deine Zeit und danke auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen für die Zeit. Und wenn Fragen sind, einfach Fragen stellen. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Und dann sage ich nochmal hochoffiziell Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Also Andrea, dann ciao.
Ciao.